Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Christina Bruderek und Ben Seipel bilden das Duo Zwei Flügel. Der weibliche Flügelschlag lässt Gedichte, Geschichten und Gebete entstehen. Der männliche macht Musik, vor allem, Sie ahnen es, an einem Flügel. Weltjahresbestzeit heißt das Programm, mit dem die beiden demnächst wieder auf Tournee gehen. Gold 20er heißt ein anderes, daraus hören Sie gleich einen kleinen Ausschnitt. Christina Bruderek ist nicht nur Künstlerin, sie ist auch evangelische Theologin, noch dazu mit Pfarrhaushintergrund. Und während der Pandemie, als von einem Tag auf den anderen alle Konzerte und Lesungen abgesagt wurden, hat sie ein Buch namens Trotzkraft geschrieben. Und über dieses Wort, diese Haltung, habe ich vor dieser Sendung mit ihr gesprochen. Christina Bruderek beruft sich auf das Hebräische trotz alledem. Ich habe sie gefragt, warum sie trotzdem ein eigenes Wort kreiert hat. Trotzkraft eben.
Also das ist wunderbar, dass das im Hebräischen und im Judentum wurzelt, weil keine Glaubensgemeinschaft hat, glaube ich, über die Jahrhunderte mehr Trotzkraft gebraucht und auch bewiesen. Lamrot HaKol ist so, trotz alledem, was mit uns gemacht wurde, was wir mit ansehen mussten. Ja, und ich finde das eine schöne Wurzel. Ich achte meine Wurzel sehr und leihe mir diese Worte gerne für mein eigenes rotziges Beten. Und dann ja, geht's direkt zu den Psalmen, wo ja sehr, sehr ehrlich mit Gott gerungen und gesprochen wird und auch manche bittere Frage einfach gen Himmel gerufen wird. Und am Ende gibt es dann trotzdem manchmal eben diese Wendung, trotzdem bleibe ich bei dir. Ich habe viele Fragen, ich ringe mit dir, aber ich will dich nicht ganz aufgeben. So.
Aber Sie haben jetzt das, was Ihnen wichtig ist, haben Sie nicht trotz alledem genannt, sondern Trotzkraft.
Ja.
Trotz gilt nicht als positives Verhalten. Es wird allenfalls kleinen Kindern zugestanden in einer gewissen Phase. Mhm. Warum soll die Phase nicht vorbeigehen?
Also jede würde zugeben, dass diese Phase sehr wichtig ist, ja, für Kinder, dass sie lernen zu widersprechen oder sich selbst zu behaupten, im besten Sinne auf sich selbst zu achten. Und das brauchen wir alle in dieser Welt, gerade besonders, finde ich, in dieser Krisenzeit zu sagen, ja, ich lasse mich aber nicht unterkriegen oder nur beeindrucken, zum Beispiel von den vielen schlechten Nachrichten. Ich trotze, ich setze dem etwas entgegen. Oder wie der große Viktor Frankl sagen würde, ich will trotzdem Ja zum Leben sagen. Und das ist eine Kraft, das ist eine gute Energie, die ist nicht einfach gegen irgendwas, sondern sie ist für das Leben.
Was unterscheidet Trotz von Zorn und von Wut?
Also ich glaube, in der Trotzkraft ist eine Portion Zorn, weil ja irgendwas regt mich ja auf. Irgendwie merke ich, ich muss mich wehren. Aber die Energie ist eine gute, weil sie sagt, ich will etwas für das Leben tun. Ich will Widerstand zeigen. Ich will Ja sagen. Auch nicht nur Nein, Nein, Nein sagen, sondern ich will Ja sagen. Ich muss also finden, wofür will ich eigentlich einstehen? Für welche Werte, welche Kräfte, welche Haltungen? Und mit der Trotzkraft kann ich eine positive Haltung einnehmen. So stelle ich mir das vor.
Sie thematisieren häufig, dass Sie eine Frau sind, haben einen gewissen feministischen Impetus. Wird Trotzkraft Frauen weniger zugestanden als Männern?
Vielleicht wird sie bei Männern sogar belohnt. Ja, und wir nennen das dann vielleicht nicht Trotzkraft, wir nennen das Selbstbewusstsein. Und also ich will das nicht so ganz allgemein sagen, aber ich habe selber schon erlebt, wie meine eigene Widerstandskraft dann auch als zickig empfunden wird zum Beispiel. Und ich würde sagen, nee, ich habe eigentlich nur für mich selbst gesorgt. Ich bin für meine Haltungen eingestanden. Und das mit Selbstbewusstsein und ja, als Feministin, als Frau in dieser Welt mit den Erfahrungen, die wir eben alle machen.
Ein anderes Wort, das mit dieser Trotzkraft in Verbindung steht und das Sie auch selbst benutzen, ist Resilienz. Mhm. Das ist ja so ein Modewort geworden, gerade auch in der Pandemie. Was ist Resilienz?
Ja, also ich habe ja dieses Büchlein über die Trotzkraft geschrieben und mein Mann sagte in der Pandemie, als ich als Künstlerin gar nicht arbeiten konnte eine Weile, schreib doch ein Buch. Ich habe gesagt, worüber soll ich schreiben? Er sagt, worüber denkst du nach? Ich habe gesagt, ja, wie wir das alle schaffen, wie wir das durchhalten. Ich denke über Resilienz nach, eben über diese Kraft, die die Psychologie so lobt, also zu Recht, finde ich. Ich finde es richtig, dass es ein Modewort ist oder dass es eine sehr gegenwärtige, akute Haltung ist. Und dann hat er gesagt, ja, du bist keine Wissenschaftlerin, wie sagt denn eine Lyrikerin zu Resilienz? Und dann habe ich gesagt, ja, wir nennen das Trotzkraft. So. Und so ist es entstanden. Also ich glaube eigentlich, es ist ein Pendant, ein Synonym.
Was heißt denn Resilienz? Ist das nicht auch eine Art der Selbstimmunisierung, der Selbstoptimierung vielleicht?
Für mich nicht. Ich finde, es ist eine Gleichzeitigkeit von, ich nehme diese Welt wahr, ich lasse auch zu, dass diese Welt mich berührt. Ich bin eben genau nicht immun, sondern ich bin vielleicht sogar sehr dünnhäutig. Ich lasse es an mich ran und gleichzeitig sage ich ja, damit ich aber mich dieser Welt auch wirklich zuwenden kann, brauche ich in mir innere Ressourcen, auf die ich mich hin und wieder besinnen muss. Also vielleicht hilft die Trotzkraft mir, mich zu unterbrechen, mir eine Pause zu gönnen, aber nicht, um mich der Welt abzuwenden, sondern um mich ihr dann wieder zuwenden zu können. Es ist für mich als Christin wie beim Beten oder bei der Meditation. Ich meditiere ja nicht, um immer besser meditieren zu können. Oder ich bete nicht, um immer schöner zu beten, sondern ich bete, um mich dann der Welt wieder zuwenden zu können und mich aktiv freundlich mit Kraft einzubringen.
Also auch um Verhältnisse, die ungerecht sind, die Sie als ungerecht sehen, zu verändern. Das
unbedingt.
Ist kein Gegensatz.
Nein,
es
unbedingt.
Gibt keinen Gegensatz zwischen dieser, es hat ja eine gewisse Innerlichkeit, ne, würde man im Protestantismus sagen, kein Gegensatz zwischen dieser Innerlichkeit und der politischen oder sozialen Tätigkeit.
Ja, ich halte überhaupt nichts von Innerlichkeit um ihrer selbst willen. Die hat ja ein Ziel. Ich finde sie nötig. Ich, für mich selber persönlich in meiner Erfahrung, ich sage, ich brauche die heiligen Pausen, auch den Sonntag oder die Feiertage, die mich auf andere Gedanken bringen, die mir andere Worte leihen, um diese Welt anzuschauen, aber natürlich immer, um mich dann wieder politisch einzubringen. Also sei es in einer Partei oder sei es für ein bestimmtes Thema, für ein Herzensanliegen, sei es für die Kinder, für die Umwelt, was auch immer mein Anliegen ist.
Sie schreiben Gedichte, Gebete, Klagelieder. Das Jüngste, das heißt momentan Zeit zum Weinen. Haben Sie das eigentlich vor dem Terror gegen Israel geschrieben am 7. Oktober oder danach?
Ich habe es danach geschrieben.
Ich denke daran in diesen Tagen, wie ich an der Klagemauer in Jerusalem stand und betete. So schreiben Sie in diesem Text. Wenn ein so schreckliches Ereignis passiert, verspüren Sie dann in sich einen, ich sag mal, Bekenntnisdruck, dass Sie sich in irgendeiner Weise öffentlich dazu verhalten müssen? Oder könnten Sie auch schweigen?
Also meine Reichweite ist nicht besonders groß, aber für den Bereich, in dem ich Menschen Worte leihe, empfinde ich unbedingt eine Verpflichtung, etwas zu sagen. Es fängt allerdings immer für mich selber an. Also ich muss immer erst mal gucken, welche Worte helfen mir denn jetzt gerade selber? Welche Bilder helfen mir? Und dann, ja, das liegt in meiner Natur, glaube ich, möchte ich das auch teilen, indem ich zum Beispiel, wo Sie meinen momentanen Text dann gelesen haben, auf meine Website stelle. Und auch wenn dann Menschen schreiben, danke, oder können Sie mir das nochmal erklären, oder das sehe ich aber total anders und auch vielleicht sehr kritisch reagieren oder sehr fragend, dann antworte ich darauf.
Wenn daran Kritik geübt wird, wie lautet die?
Ehrlich, das, was wir gerade in den Medien erleben. Also bist du nicht ausgewogen genug, du musst die andere Seite auch sehen. Ja, sowas.
Sie sind zu sehr auf der jüdischen Seite, heißt das.
Ja, genau. Mhm.
Woher kommt eigentlich Ihre innige Beziehung zum Judentum? Für Sie sind ja auch die jüdischen Feste so wichtig wie die christlichen Feste. Wenn man Ihre Bücher kennt, wenn man Ihr Bühnenprogramm kennt, dann erschließt sich das ja.
Ja. Also ich denke erstmal, wenn man in Deutschland Theologie studiert, wird es einem schon lieb gemacht, die Wurzel, die das Christentum trägt. Und ich habe sehr gerne studiert und sehr gerne Hebräisch gelernt und sehr gerne in der hebräischen Bibel im Alten Testament gelesen und darüber gearbeitet. Und dann gibt es eine existenzielle Erfahrung, als ich eine Weile in Südafrika gelebt habe und wirklich großes Heimweh hatte, habe ich mich manchmal in ein jüdisches Café gesetzt. Also bin da wirklich so reingeschlüpft und hatte da das Gefühl, hier wird Weihnachten, ist es eben nicht sonnig und irgendwie nur bunt und schrill, wie ich es in meiner christlichen Gemeinde in Südafrika erlebt habe, also fröhlich und alles gut, sondern hier gab es zum Beispiel das Chanukka-Fest, war mir auf einmal näher als das schrille christliche Weihnachtsfest, das so laut und mit fröhlichen Gesängen gefeiert wurde. Aber ich saß in diesem Café und ich war willkommen.
Kaffee also, Mandelplatz
ja,
ist das,
genau.
Haben Sie ja auch ein Buch drüber
geschrieben. Genau, es gibt einen ganz konkreten Ort, wo ich merkte, du bist eine Deutsche, du bist eine Weiße, du bist eine Christin, du bist in diesem Ort ganz willkommen. Und das war sehr existenziell, dass ich merke, ich verdanke dem sehr viel und finde diese Verbindung sehr, ja, die gibt mir wirklich Energie, Kraft.
Und wenn Ihnen jetzt, wie Sie vorhin gesagt haben, Leserinnen und Leser vorwerfen, sie sind nicht ausgewogen, sie berücksichtigen nicht beide Seiten. Was erwidern Sie da?
Ich erzähle wirklich fast immer von meinen Großeltern, die gar nicht ausgewogen waren, ja, die von meiner christlichen Tradition, die, wir können mit Luther anfangen, ja, wirklich antisemitisch war. Und ich kann mich nicht in einen Nahostkonflikt einbringen, aber ich finde es wirklich, es macht mich fassungslos, dass in Deutschland Jüdinnen und Juden zurzeit beleidigt und bedroht werden, sich nicht sicher fühlen können. Das ist sicherlich schon seit vielen Jahren so, aber besonders extrem ist es gerade, ist nochmal hochgekocht, nochmal schlimmer geworden, dass jüdische Kinder, Jungs, nicht mit Kippa aus dem Haus gehen können, weil sie Angst haben. Es ist eine Wiederholung, die nicht sein darf. Und da stehe ich in der Tradition meiner Familie und meiner Religion, die so viel falsch gemacht hat und die mir vielleicht ein bisschen eine kleine Ahnung mitgegeben hat. Nein, du kannst auf der richtigen Seite stehen, diesmal.
Ja. Wie viel Schärfe erlauben Sie sich in Ihren Gedichten und auch in Ihren Gebeten? Sie sind ja nicht immer super sanft.
Ja, die Poesie ist ja schön, sag ich mal. Ja? Also sie sucht schöne Worte. Und das Schön kommt auch vom Schonen. Das finde ich auch eigentlich, das finde ich gut. Aber die Poesie darf auch nicht beschönigen. Also die Kunst darf nicht beschönigen. Sie muss schon sagen, wie es wirklich ist, sonst hilft es gar nichts. Also die Menschen merken, wenn man beschönigt. Aber schön darf es schon sein. Die Schönheit darf unterbrechen und auch eine andere Welt zeigen. Auch Hoffnung machen und an eine Vision, wie Gerechtigkeit sein könnte, wie Frieden sein könnte, wie Gleichwürdigkeit aussehen könnte. Aber sie darf nicht beschönigen und deshalb muss sie manchmal frech sein, ja.
Sagt die Künstlerin und evangelische Theologin Christina Bruderek, mit der ich in Tag für Tag im Deutschlandfunk spreche. Harter thematischer Schnitt vom Terror, vom Tod, von der Zeit der Tränen zu einem Bühnenprogramm von Christina Bruderek und Ben Seipel. Zwei Flügel nennen sich die beiden, ja, zum Bühnenprogramm Gold-20er. Und wir hören jetzt mal einen kleinen Ausschnitt aus dem Text Keine 20 mehr.
Etwa ab 94 werden Menschen auch wieder stolz auf ihr Alter und zu Recht, sie haben wirklich was geschafft. Aber 50, die Lebensmitte, Mittelalter, klingt gruselig. Es ist herausfordernd. Nun, ich habe auch Bekannte, so betagt wie ich, die sagen, ich bin 50, aber einige Teile an mir sind auch erst 2. Aber nun, älter werden passiert von ganz alleine. Und manche meinen ja, wir hätten die Pflicht, all den Blödsinn zu machen, für den wir mit 20 kein Geld hatten. Du kannst nämlich immer noch eine Menge Blödsinn machen, nur etwas langsamer. Ich dachte, ich werde vielleicht mit dem Alter ein bisschen widerborstiger, also noch widerborstiger, eigentümlicher, ein bisschen kindlicher, pipiesk und dann werde ich heiter älter. Und statt alt könnten wir auch sagen, bewährt, entwickelt, klassisch, Vintage-Style. Ich meine, ich bin auch im besten Alter. Es gibt nämlich auch Vorteile. Wenn du über 50 bist, kannst du zwar Buchstaben nicht mehr aus der Nähe erkennen, dafür erkennst du Idioten schon von Weitem.
Idioten schon von Weitem. Wenn Sie so ein Wort benutzen wie Idioten, oder es kommen ja auch andere Schimpfwörter vor in Ihren Texten, warum nutzen Sie solche Wörter?
Also meine Haltung ist schon, dem Ekligsein das Menschlichsein entgegenzusetzen. Aber zum Menschlichsein gehören eben die ganzen Gefühle und auch wirklich manchmal die Wut. Ja, oder das lasse ich nicht mit mir machen. Oder so dürft ihr euch nicht verhalten und dann muss man mal forsch sein.
Gibt es da Reaktionen, dass Leute sagen, na, eine Theologin sollte sich aber doch, auch wenn sie ein Bühnenprogramm macht, etwas gewählter ausdrücken?
Also insgesamt muss ich sagen, ich will mich eigentlich nicht konzentrieren auf die, die kritisch und doof schreiben. Ich möchte mich eigentlich auf die konzentrieren, die sagen, Dankeschön, Sie haben mir Worte geliehen, die mir geholfen haben. Oder ich habe mal endlich über mich selber gelacht oder über, ja, mir ist sofort ein Idiot eingefallen. Ja, ich wusste sofort, wen Sie meinen. Und das hat mir gut getan. Und dann würde ich sagen, ja, das soll die Kunst auch. Sie soll mal ablenken und uns zum Lachen bringen, Humor in diese Zeit bringen. Das ist voll erlaubt, das ist auch nötig, eben damit wir durchhalten. Ja, also das Positive ist eigentlich mehr als das Negative.
Sie haben sich früher mal als Evangelistin bezeichnet. Was war das, Evangelistin?
Ja, das kommt von dem schönen Wort Evangelium, gute Nachricht. Und ich habe immer gesagt, ich bin eine Frau mit guten Nachrichten.
Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das von Evangelium kommt.
Ja, wissen ja nicht alle. Sie sind ja sehr gebildet. Ich erzähle die gute Nachricht, also wirklich das Evangelium von Jesus Christus. Und das Evangelistin, das fanden manche... Ach, meine feministischen Freundinnen fanden es schon sehr irritierend, aber fanden es irgendwie auch gut, dass es nicht nur Evangelisten gibt, sondern dass auch Frauen diesen Beruf ausüben. Und meine sehr treuherzigen, gläubigen Freunde fanden es auch schön. Also das war, ich hatte aber immer das Gefühl, ich sitze ein bisschen zwischen den Stühlen. Aber ich mag das Wort eigentlich, ja.
Aber Sie benutzen es heute für sich nicht mehr.
Ja, ich arbeite nicht mehr so viel in dem Bereich. Ich arbeite wirklich mehr als Künstlerin auf der Bühne. Und da finde ich es nicht so passend, auch wenn ich immer noch hoffe, dass die Menschen nach unserem Bühnenprogramm, nach der Kunst nach Hause gehen und sagen, ja, das war eine gute Nachricht für mich.
Mhm, aber Sie haben es eben auf das Evangelium ganz allgemein bezogen. Man kann es ja auch auf das Evangelische beziehen. Sie sind ja eine evangelische Christin. Was ist evangelisch an Ihnen?
Also da liebe ich wirklich sehr, was Dorothee Sölle gesagt hat. Evangelisch sein heißt keinen Papst haben, sondern ein Buch. Das finde ich immer noch eine sehr schöne Beschreibung. Ich bin eine sehr ökumenische Person und ich lerne wirklich aus allen Weltreligionen und allen Traditionen. Aber das evangelisch zu sein, es gibt ein Buch. Also ich lebe wirklich mit der Bibel, mit diesen alten, durchgebeteten Worten. Ohne die kann ich es mir nicht vorstellen. Und ich denke, das ist auch als Künstlerin weiter meine Aufgabe, wie als Evangelistin, diese Worte zum Sprechen zu bringen heute und das Gute, was sie haben, die Kraft, die sie haben, zu entfalten, zu übersetzen in unsere Zeit.
Als Poetin sind Sie ja auch tastend. Sie haben manchmal scharfe Worte, aber oft ist es ja auch suchend, tastend, etwas tänzelnd auch. Sind Sie sich sicher, dass es Gott gibt?
Also, wir reden da sehr schnell gerade, aber ich kann Ihnen sagen, ganz ehrlich, die meisten meiner Texte fangen mit einer großen Sprachlosigkeit an. Also das ist das Tastende, erstmal ein Wort überhaupt zu finden. Auch so ein Text über das Weinen in dieser Zeit, der beginnt ja mit einer großen Hilflosigkeit. Und ich würde für mich sagen, auch Gott zu vermissen, ist eine Art, mit Gott zu leben. Nein, ich bin mir nicht sicher. Wie könnte ich? Das Thema ist viel zu groß, um sich sicher sein zu können.
Ist vielleicht zu groß, um das in einem Interview so abzuhandeln. Aber es ist ja sehr auffällig, dass Sie das Wort Gott nicht konventionell schreiben. Sie schreiben es aber auch nicht mit Genderstern, sondern mit einem Strich, wo das O stehen müsste. Sicherlich auch in Anknüpfung an das Jüdische, wo man das ja gar nicht ausspricht. Also nochmal, die Gottesfrage treibt Sie um.
Ja.
Und es ist wichtig, dass sie offen ist.
Ich vertraue und Vertrauen lässt sich ja nicht beweisen. Ich kann nur sagen, welche Wirkung dieses Vertrauen hat und dass ich wegen dieser Wirkung nicht darauf verzichten möchte. Also ich vertraue, dass es eine große segnende Kraft gibt in dieser Welt, die wir Gott nennen können. Und dieses Vertrauen hat also die Wirkmacht dieses Vertrauens, die beeindruckt mich wirklich seit vielen, vielen Jahren. Und ich merke, die brauche ich. Ich möchte nicht ohne sie. So.
Sie stammen aus einem sauerländischen Pfarrhaus. Also der Vater war Pfarrer, die Mutter Lehrerin. Das heißt, Sie sind mit Gott aufgewachsen. Die Vorstellung, dass es keinen Gott gibt, kam in Ihrer Familie nicht vor.
Es war selbstverständlich, wirklich selbstredend. Und das Kirchenjahr hat wirklich mein Leben geprägt. Meine Mutter eher mit den Ritualen und Symbolen und was alle dazugehört, die christlichen Feste gefeiert. Mein Vater mit einer großen Liebe zum Wort und zu Geschichten, zu Büchern auch, zu Biografien. Und für mich ist das ein großer Schatz, den ich mir auch natürlich als erwachsene Person erst noch mal von außen angucken musste. Aber ich würde schon sagen, ich habe sehr viel mitbekommen. Es hat mein Herz gut gefüttert, was mir diese Tradition mitgegeben hat.
Wenn unser Gespräch zu hören ist, dann ist Reformationstag. Das ist ein Wort, das Sie nicht so oft benutzen, Reformation, auf das Sie sich nicht so oft beziehen. Was heißt Reformation für Sie?
Also ich würde wirklich wieder anfangen mit einer Reformation des eigenen Herzens, zu überlegen, welche Haltung möchte ich in dieser Welt einnehmen, in dieser Zeit? Woher bekomme ich Kraft, um mich einzubringen, damit sich etwas wandeln kann? Zuallererst ich selber und dann mit mir etwas in meiner Umgebung. Und ob sich dann auch noch die Kirche wandelt? Ja, immer da, wo Menschen sagen, wir möchten etwas zum Guten tun, wir wollen dem eklig sein, das menschlich sein entgegensetzen. Da wird auch die Kirche menschlicher, da wäre ich sehr für. Dass sie reformbedürftig ist, ich glaube, da könnte man jetzt lange drüber reden.
Ja, da haben wir auch schon viele Sendungen drüber gemacht. Also an Kirchenreform-Interviews mangelt es jetzt nicht. Welche Bedeutung hat es für Sie, dass die Zahl der Kirchenmitglieder in Deutschland zurückgeht? Spüren Sie das?
Ich persönlich spüre es nicht wirklich. Also die Veranstaltungen, die oft ja von Kirchen organisiert werden, in denen ich als Künstlerin aktiv bin, da sind Leute sehr, oft Ehrenamtliche, ja, sind sehr engagiert, um wirklich eine besondere Veranstaltung zu machen. Und dann ist es oft eine volle Kirche. Und das ist schön für mich. Also ich erlebe die leere Kirche seltener, ich persönlich. Es schmerzt mich aber, dass das so ist. Und was soll ich sagen? Ich kann nur mein Besseres tun. Also ich kann da nicht so viel drüber philosophieren. Ich kann der Kirche kaum einen Rat geben. Aber meinen eigenen Job machen, da, das schon. Worte leihen. Menschen sagen, ey, wollt ihr wirklich drauf verzichten? Guckt mal, was für Schätze wir da haben. Und dafür muss man nicht unbedingt Kirchenmitglied sein. Aber das hat auch Vorteile.
Worauf genau verzichten?
Auf die Idee, dass es einen Gott gibt, auf die Worte der Bibel, auf die Feste des Kirchenjahres, auf diese Rituale, auf Ostern, auf Weihnachten und dann auch, was dahinter steckt.
Sie haben die Tradition als alte Tante bezeichnet. Sie haben ja auch ein Buch über Rituale geschrieben. Also die alte Tante, die zwar bei jedem Fest dabei ist, aber die nicht so richtig willkommen ist. Welches Ritual ist Ihnen besonders lieb?
Also das Wichtigste wahrscheinlich ist für mich, wie ich den Morgen beginne. Mich nicht alleine in den Tag zu gehen. Und das ist, dauert gar nicht lange. Also dafür muss man nicht erst was kochen oder irgendwas dekorieren oder sich in eine bestimmte Haltung bringen. Ich stelle mich einfach einen Moment lang ans Fenster, gucke in den Himmel und sage, wirklich der wichtigste Satz meines Glaubens, ich bin nicht allein. Wir sind nicht allein. Und dann gehe ich anders in den Tag mit so einem graziösen Vorzeichen, mit einem gnädigen Blick auf die Welt, auf mich selber. Das ist ein sehr kleines Ritual, aber für mich sehr existenziell, sehr täglich, sehr alltäglich.
Ich würde das Existenzielle, wird Sie wahrscheinlich nicht überraschen, ich würde es trotzdem noch etwas erden. Sie haben das Buch über die Trotzkraft ja in der Pandemie geschrieben. Sie haben normalerweise sehr viele Auftritte im Jahr und dann kam plötzlich der Lockdown und es ging von 100 auf 0. Da haben Sie doch auch existenzielle Nöte, also auch wirtschaftlich existenziell. Hilft da Meditation auch?
Also es war auf jeden Fall ein Schrecken, das kann ich nur so ehrlich sagen. Ich hatte an einem Abend noch eine volle Lesung gehabt, dann einen freien Tag. Und als ich abends wieder ins Auto stieg und auf meine Mails guckte, war alles abgesagt fürs Wochenende. Alle Events. Und dann fragst du dich kurz, ja, dann kann ich auch keine Rechnung schreiben. Also Sie haben genau recht, das war existenziell. Und ehrlich gesagt, ich sage mal mit dem schönen Sprichwort Not macht erfinderisch, sind wir dann als Zweiflügel-Duo direkt online gegangen und haben die nächste Veranstaltung einfach gefilmt und auf YouTube gezeigt und geteilt und hatten so weiter unser Publikum. Und das hat uns, ich sag mal so, den Arsch gerettet. Ja.
Das vorletzte Wort mit dem A fällt in dieser Sendung selten, aber Christina Bruderek, Sie haben es gemerkt, mag es ja deutlich.